Ich lese 2. Mose 3, Vers 7. Ihr könnt es hier mitlesen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Und dann aus Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus, wir danken dir für diese Worte von Beauftragung an deine Jünger, bevor du dann zum Himmel aufgehoben wurdest. An diese kleine Truppe von 12 Fischern, Handwerkern, Zöllnern, die da standen und auch selber noch zweifelten. Und du sagst ihnen, macht die Nation zu meinen Nachfolgern, ruft sie in meine Nachfolge. Jesus, wir laden dich ein, so wie du damals auf die Jünger hinzugetreten bist, auch auf uns als Gemeinde hinzuzutreten und uns spezifisch auch für unsere Situation, deinen Auftrag nochmal zuzusprechen, dass wir verstehen, was diese Worte, die für die Geschichte Gültigkeit haben und für die Ewigkeit Auswirkung haben, dass wir verstehen, was das für uns in unserer Situation bedeutet, als Gemeinde, als junge Generation, als ältere Generation und dass wir es auch sehr persönlich hören, was unser Auftrag ist. Über all das hinaus, was du mir geschenkt hast jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt, Herr. Wir bitten dich, dass du auf uns zutrittst und dass du redest. Amen. Amen. Ich möchte euch bekannt machen mit einem Briten, trotz Brexit, William Wilberforce. Ich habe ein Bild mitgebracht. War ein adeliger Brite aus reichem Hause, der nach so einer Phase von Orientierungslosigkeit und Richtungslosigkeit in seinen jungen Jahren sein Leben der Abschaffung der Sklaverei gewidmet hatte. Er erlebte eben in diesem Trudeln in seinen jungen Jahren eine Hinwendung zum Glauben an Jesus Christus und wurde konfrontiert mit dem Elend des Menschenhandels. Und von da an widmete er sein Leben dem Kampf gegen die Sklaverei und der Erneuerung der Sitten, so sagte man damals, der Erneuerung des Glaubens. Spannende Sache. Er war ein begnadeter Redner und wusste zu debattieren. Vor dem britischen Unterhaus sagte er einmal, mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen. Ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Jahr um Jahr brachte Wilberforce um diese Jahrhundertwende von 1700 zu 1800 Gesetzesentwürfe ein, die zunächst die Abschaffung des Sklavenhandels vorsahen und dann später die Abschaffung der Sklaverei überhaupt. Er starb am 29. Juli 1830 im Alter von 73 Jahren, 3 Tage nachdem die Sklaverei in Großbritannien abgeschafft wurde. Mich beeindruckt das zutiefst. Da hat jemand in einer großen Klarheit einen Auftrag für sein Leben empfunden und hat über Jahrzehnte sich dahinter geklemmt und er durfte den Erfolg seiner Bemühungen sehen und 3 Tage später ist er abgetreten. Kein Unglück, er ist jetzt also irgendwie kein Terroranschlag oder sowas, er ist eines natürlichen Todes gestorben und ich glaube, es war ein wunderbarer, ein schöner Tod. Eigentlich, ich glaube nicht, dass du im Wesentlichen dich erholen willst. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du vor allen Dingen auf den Urlaub, auf die Ferien, auf den Schulschluss, auf den Abschluss wartest, auf die Rente. Glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass du halb so erschöpft bist, wie du dich fühlst. Wir wollen eigentlich nicht die Füße hochlegen. Wollen wir eigentlich nicht. Und wenn du dich manchmal erschöpft und niedergeschlagen fühlst, wie ich mich manchmal fühle und wie Wilberforce sich auch manchmal gefühlt habe, dann liegt es wahrscheinlich nicht daran, dass du irgendwie über deine Verhältnisse gelebt hast. Wahrscheinlich liegt es nicht daran, dass du zu viel investiert hast, sondern wahrscheinlich liegt es daran, dass du nicht mehr genau weißt, warum setze ich mich eigentlich ein? Warum setze ich mich eigentlich ein und warum ist es die Sache wert? Wir alle haben so ein gewisses Quantum, ein gewisses Maß an Kraft, an Zeit, an Energie, an Begabung, die wir einbringen können im Laufe unseres Lebens. Und ich glaube, das, was uns eigentlich erschöpft, ist, dass wir die große Frage nach dem Warum nicht mehr richtig beantworten können. Warum setze ich mich eigentlich ein? Warum lerne ich Doppelbrüche? Warum? Ja, warum sauge ich Staub oder so? Ich habe letzte Woche Leute aus unserem Gemeindezentrum befreit, die geputzt haben. Sie hatten keinen Schlüssel. Ich habe sie reingelassen und bin dann unvorsichtigerweise weggegangen. Und dann bekam ich einen Anruf, wir kommen hier nicht mehr raus. Ja, nicht ganz so hysterisch, aber wir sind ja so als Gemeinde, haben wir die Vereinbarung mit unseren Mitgliedern, wer hier Mitglied wird, der hat das mitgebucht, Reinigung und Pflege des Gebäudes. Finde ich eine super Sache, auch weil man in diesen Momenten, wenn man Staub saugt oder fegt oder eine Neonröhre auswechselt oder die Stuhlreihen sonntags nach dem Gottesdienst gerade zieht oder die Bücher wegräumt oder irgend sowas, dann stellt man sich diese großen philosophischen Fragen. Warum mache ich das eigentlich? Und ich habe den Freunden dann gesagt, wo der Notausgang ist, wie sie rauskommen aus unserem Gemeindezentrum. Aber ich bin mir sicher, dass manches Mal, wenn hier Leute einmal im Quartal, wie das hier so üblich ist, staubsaugen, Stuhlreihen gerade ziehen, dass sie sich manchmal die Frage stellen, auch im übertragenen Sinne, wie komme ich hier raus? Wie komme ich aus der Nummer raus? Wir halten das ganz schlecht aus. So Momente, wo wir uns einsetzen, wo wir Zeit investieren und wo wir nicht mehr genau verstehen, nicht mehr genau wissen, warum und wenn uns das vergeblich vorkommt. Aber was für ein Geschenk, wenn wir wissen, wofür wir uns einsetzen, wenn wir eine klare Perspektive haben. Dieser William Wilberforce, er war wie ein Vektor. Er hatte ein Ziel und hat Druck ausgeübt an einer Stelle mit seinen ganzen Ressourcen. Und er hat der Geschichte einen anderen Verlauf gegeben. Menschenhandelssklaverei ist heutzutage leider wieder ein Thema. Ich meine, es gibt weltweit ungefähr um die 30 Millionen Sklaven. Obwohl in den meisten Nationen die Rechtslage klar ist, gibt es diese sogenannte Schattenwirtschaft. Aber es gibt auch heute da draußen ein Sklavenvolk, die Befreiung brauchen. Und es braucht auch heute Leute wie William Wilberforce, die sich berufen lassen von Gott, für die Freiheit anderer zu kämpfen. Es gibt heutzutage, dank sei Gott, gibt es solche Leute. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, du könntest ein William Wilberforce sein für ein bestimmtes Volk um dich herum. Vielleicht eher ein kleines Volk. Ist völlig egal, wie groß das ist. Aber da sind Leute um dich herum, ihre Ketten rasseln. Sie sind nicht im engeren Sinne Sklaven. Aber sie laufen rum und wissen nicht mehr, warum sie leben. Sie gehen in die Knie, sie wissen eigentlich, sie haben vielleicht alles an materiellen Annehmlichkeiten für ein bequemes Leben, aber sie trudeln und sie verzweifeln und sie betäuben sich. Ihr Kids, die ihr Jesus House ausrichtet, ist euch das schon mal aufgefallen auf Partys in eurer Klasse, in den Pausen, dass da Ketten rasseln und dass es da ein tiefes Stöhnen gibt, eine Orientierungslosigkeit, eine Verzweiflung, dass Leute sich gegenseitig fertig machen, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie man vernünftig Beziehungen baut, dass sie sich gegenseitig so wehtun, dass da eine Gefangenschaft ist. Als Gott dem Mose gesagt hat, diese Worte, ich habe das Seufzen, das Stöhnen dieses Sklavenvolks der Hebräer gehört, es muss Mose durch und durch gegangen sein, weil er 40 Jahre vorher dieses Stöhnen gehört hat und es ging ihm nahe und es hat ihn zu einer Gewalttat verleitet. Es war das große Trauma, die große Verletzung, die große Baustelle seines Lebens, der wunde Punkt. Und Mose packt ihn genau an der Stelle, wo er kriminell geworden ist und sagt, ich habe auch das Seufzen und Stöhnen gehört. Du hast in deinem Ungestüm hast du zu den falschen Mitteln gegriffen. Aber ich habe auch dieses Seufzen gehört und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt fange ich an, dich zu gebrauchen. Du selbst kommst aus diesem Sklavenvolk, aber ich werde dich gebrauchen, um dieses Sklavenvolk herauszuführen. Wovon träumst du manchmal nachts, fragt man, oder tagsüber oder nachts? Ich weiß nicht mehr, wie die Redensart geht, ist auch egal. Ich bete manchmal für unsere Gemeindearbeit und konkret auch für unser Gemeindezentrum. Es kommt euch jetzt vielleicht ein bisschen verstrahlt vor, aber ich wünsche mir manchmal sowas wie eine Bannmeile hier. So 1,5 Kilometer, habe ich so Vorstellung. Man kann ja mal sich Sachen wünschen von Gott. Und ich wünsche mir, dass Leute hier in einem Umkreis von einem Radius von 1,5 Kilometern Gott begegnen. Ob sie mit Menschen reden oder nicht. Aber ich wünsche mir, dass Menschen Heilung erfahren und Rettung und Befreiung. Hier in dieser Gemeinde, in diesen Räumen und in einem Umkreis. Ich wünsche mir, dass etwas ausgeht von meinem Leben und von dieser Gemeinde. Und es erschüttert mich, wenn ich höre, dass es eine Schießerei bei Gölbasi gab letzten Sommer. Es erschüttert mich, dass es 2 Jahre vorher einen Mord gab auf der Iburger Straße. Dass es hier zu Pfingsten vor ungefähr 10 Jahren einen Amoklauf gab. Dass eine Frau sich mit Messer bewaffnet hat, rausgegangen ist und wahllos Passanten niedergestochen hat. Es ist glücklicherweise da niemand zu Tode gekommen, deshalb ist es in den Schlagzeilen nicht so ganz weit nach oben gerutscht. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, wo Menschen derart die Selbstbeherrschung und die Kontrolle verlieren und Spannung nicht mehr aushalten und die ganze Finsternis ausbricht. Es ist die Spitze des Eisbergs. Es ist so viel Kettengerassel, so viel Verzweiflung, selbst in unserem eigentlich relativ behüteten Land. Geistert ja im Moment so durch die Medien, Statistiken über Kriminalität, da stehen wir im Vergleich international noch ganz gut da. Und trotzdem ist so viel Verzweiflung da. Ihr werdet es wissen, wenn ihr wachsam seid in eurer Nachbarschaft, in eurem Arbeitsplatz, in euren Klassen, in euren Kollegien. Ich ermutige euch, lasst euch die Augen öffnen, dass ihr dieses Stöhnen einmal hört. Und das ist, dass ihr es euch zu Herzen gehen lasst. Da rasseln Ketten, da sind Menschen belastet, da sind Menschen beladen. Und das ist der Grund dafür, dass wir das tun, was wir tun in den nächsten Wochen. Wir haben einen enormen Kraftakt vor uns. Ihr bei Jesus House buttert 1000 Arbeitsstunden da rein und habt das schon. Und wir für den Ostergarten und wir alle zusammen für den Ostergarten, wir werden 1000 Arbeitsstunden da rein investieren. Ich habe mir noch mal eine Aufstellung angeguckt vom letzten Mal, was wir so investiert haben. Das deutet an, was wir da für ein Rad drehen. 350 Meter Stoff, 4.366 Schrauben, 414 Reservierungen, 45 Schulklassen, 18 Kindergartengruppen, 5.194 Besucher, die insgesamt 5 Kilogramm Sesamsticks, 54 Liter Traubensaft, 168 Brotlaibe, 140 Kuchen verdrückt haben und sich an 12 Litern Pustefix-Seifenblasen gefreut haben. 4 Erkältungen und mindestens ein Hexenschuss. Meiner. Eine vom Sturm zerlegte Jurte. Ungefähr 130 Mitarbeiter. Das allein der Ostergarten. Ihr müsst das für euch übersetzen bei Jesus House. Wir haben ja einen kleinen Einblick schon bekommen, was ihr investiert habt und auch vor allen Dingen, was ihr für einen Nervenkrieg erlebt habt. Das lässt sich ja gar nicht so beziffern. Wir drehen großes Rad, wir haben eine große Kraftanstrengung vor uns und wir in der Leitung denken natürlich auch immer wieder darüber nach, über die Ressourcen unserer Gemeinde, ob die gut angelegt sind. Und ich möchte euch eigentlich nochmal so richtig heiß machen, wir tun genau das Richtige und wir tun eigentlich etwas, konzentriert jetzt in diesen beiden Veranstaltungen, Jesus House und Ostergarten, was grundsätzlich und permanent und immer unser Auftrag ist. Wir machen jetzt zwei Veranstaltungen, Jesus House und Ostergarten. Aber der Dienst dieser Gemeinde, der beginnt eigentlich, wenn hier der Segen gesprochen ist und ihr nach Hause fahrt, in eure Häuser, in eure Nachbarschaft, wenn ihr Spaziergänge macht, wenn ihr Leuten begegnet, am Montag, wenn ihr in eure Vorlesungen fahrt, in eure Schulklassen geht. Das ist spannend, was da passiert. Da passiert der eigentliche Dienst dieser Gemeinde und da geht es darum, ob wir Jesus zu den Menschen bringen. Ob wir ein Christusträger sind. Ich muss mal wieder fragen, mache ich so ungefähr alle 3 Jahre mal, ist hier jemand da, der Christoph heißt? Gibt es hier einen Christoph? Okay, Christoph ist heute nicht da. Wir sollen alle Christophe sein. Christoph heißt Christusträger. Christoph heißt Christusträger. In der Lebensgemeinschaft, zu der wir als Familie gehört haben, bevor wir hierher gezogen sind, haben wir mittwochs immer eine Andacht gehalten und die endete immer mit dem Ausspruch: Und wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr. Das sollst du wissen, auch heute, wenn du rausgehst. Und das dürfen wir wissen, auch wenn wir rangehen, ihr, die junge Generation, wenn ihr mit Jesus House loslegt. Jesus geht mit euch und er ist schon da, er ist mitten dabei und er ist in der Stadt unterwegs. Ich habe Faden verloren. Ja, also ich zeige euch jetzt nochmal mein Zielfoto, das, was, wo ich einfach merke, es ist so richtig, was wir tun. Jetzt einfach angewandt auf den Ostergarten. Ihr müsst das vielleicht ein bisschen für Jesus House für euch übersetzen. Ich habe ein Bild, genau. Das Tor, es ist schon da. Das sind für mich die bewegendsten Momente gewesen, wenn ich da vorne stand, natürlich auch wenn ich Führung gemacht habe, aber wenn ich vorne stand und da eine Schulklasse gesehen habe, dann gingen die Türen auf und 25 Kids wurden reingesaugt in das Evangelium. Ich sag mal so, reingesaugt in das Evangelium. Die Augen leuchteten und man merkte richtig ein Hunger, eine Neugierde. Erstmal einfach nur eine oberflächliche Neugierde. Was kommt da? Wir haben jetzt schon 1700 Anmeldungen, bevor wir das große Rad drehen jetzt mit den Flyern. Nehmt sie bitte trotzdem mit und verteilt sie. Wir rechnen damit, dass wir wieder 5000 kleine und große Besucher hier durchschleusen werden, dass wir sie durch das Evangelium durchführen, dass wir sie buchstäblich in das Evangelium hineinführen, dass wir sie ihnen zeigen, sie sind Teil dieser Geschichte. Wir werden schon im ersten Raum, wenn ich ein bisschen zeige, das sind meine Erinnerungen an den letzten Ostergarten, welcher Raum wo war. Wir werden dort hinten, also im Marktplatz, da werden wir schon mit Tausenden von Leuten ins Gespräch kommen über ihre Sklaverei. Wir werden erinnern an das Passafest, an das Fest der Befreiung. Und wir werden den Leuten einen Stein in die Hand geben, über 5000 Leuten. Und wir werden sie fragen, was ist deine Gefangenschaft, was ist deine Gebundenheit, was ist dein Schmerz? Ich weiß nicht, ob wir wieder die Kettenvorhänge vom letzten Mal haben werden, aber wir werden sie konfrontieren mit der Gefangenschaft, mit der Gebundenheit des Volkes Israels in Ägypten, aber auch zur Zeit der römischen Fremdherrschaft. Und wir werden die Leute behutsam, aber wir werden sie konfrontieren, wir werden sie anticken darauf. Wir werden Gott bitten, dass er uns die richtigen Worte gibt, auch in dem Moment. Wir haben ein wunderbares, die Einweisung an die Begleiter kommt morgen Abend, aber wir haben ein wunderbares Skript, wo wir Formulierung an die Hand bekommen, wo und wie wir die Leute ansprechen können auf ihre Gefangenschaft. Dann, ungefähr hier vorne, werden wir die Leute erstmal mit dem Namen Jesus bekannt machen. Sie werden eine Einspielung hören und sie werden einen Dialog hören, wie Leute darüber reden, über Jesus in der Zeit. Und mit der Botschaft, dieser Mann kann helfen. Dieser Mann kann befreien. Ich weiß noch, meinem ersten Ostergartenbesuch in Ibbenbüren in der Thomasgemeinde, wie ich selbst das gehört habe und wie mir das Wasser in die Augen geschossen ist, wie ich mit dem Stein in der Hand diese Botschaft ganz persönlich neu gehört habe. Jesus ist der große Befreier. Er kann wirklich helfen. Er kann befreien. Er ist der starke Mann, der helfen kann. Es ist so viel Gefangenschaft, es ist so viel Zerbrochenheit, es ist so viel Not, so viel Schmerz um uns herum. Wir tragen das alles natürlich noch an uns. Wir sind nicht die starken, souveränen Männer und Frauen, sondern wir sind auch alle gezeichnet. Ein Mose gehörte zum Sklavenvolk und wir gehören auch zum Sklavenvolk. Wir haben von Jesus gehört und wir haben hier und da erlebt, wie er angefangen hat, uns die Ketten abzunehmen, uns die Lasten abzunehmen. Wir sind alle im Prozess, dass er uns in eine immer größere Freiheit führt. Und wir werden das weitersagen, dass Jesus befreien kann von Abhängigkeiten, dass er zerbrochene Beziehungen wieder heilen kann, dass er Wunden der Seele und des Körpers heilen kann. Hier im Ostergarten oder bei Jesus Haus. Jesus, das ist der Schatz der Kirche, das Evangelium von Jesus, die Botschaft von Jesus, dass er befreien kann. Das ist der Schatz der Kirche bei Jesus Haus und beim Ostergarten. Wir werden dann, ich lasse mal ein paar Räume aus, von der Gefangennahme Jesu erzählen. Er, der Befreier, sagt den Soldaten, legt mich in Ketten, nehmt mich gefangen und lasst diese gehen. Und wir werden unseren Besuchern sagen, das ist das Geheimnis deiner Befreiung. Jesus hat deine Ketten, deine Gefangenschaft auf sich genommen. Und was er den Jüngern sagte oder was er zu den Soldaten sagte, das gilt dir. Jesus sagt in deine Situation hinein, ich nehme deine Gefangenschaft und du bist frei, du kannst gehen. Wir werden sie ans Kreuz führen, wie wir es eben auch gesungen haben, als Wunsch, lead me to the cross. Wir werden die Menschen ans Kreuz führen und wir werden ihnen sagen, leg deine Kette, lass dir deine Kette abnehmen von dem Gekreuzigten, leg deinen Stein ab. Und dann werden wir sie durch das leere Grab in den Auferstehungsgarten führen und sie damit konfrontieren, dass Jesus selbst die Ketten des Todes und der Hölle abgestreift hat, als der Vater im Himmel ihn auferweckt hat. Und dass jeder, der an ihn glaubt, durch das Grab zum ewigen Leben geführt werden wird. Und dass dieses ewige Leben schon hier und jetzt beginnt. Das ist das Evangelium, das wir glauben und bekennen. Jesus ist der Retter, Jesus ist die Antwort, Jesus ist der Befreier, er ist der Erlöser. Das ist der Kern unseres Auftrags, das bekannt zu machen. Und ich bin dankbar dafür, für dieses Format Ostergarten. Es gibt andere Formate, es gibt Jesus Haus zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Es gibt, jede Generation muss sich ein Format überlegen. Es gibt nicht das Konzept, das Format. Wir sollten da nicht ideologisch werden. Es ist ein Format. Und ich bin dankbar, dass Gott uns an der Stelle befähigt hat und Gabenträger und Visionäre geschenkt hat, die das auf die Beine stellen in den nächsten Wochen. Und Jesus sagt uns, er tritt auf dich hinzu, er tritt auf uns als Gemeinde hinzu und er sagt, dass er selbst da ist. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Wenn ich diese Pforten sehe, dann denke ich an zweierlei. Ich denke daran, dass sie sich öffnet und dass die großen und kleinen Menschen hier reinströmen und reingesaugt werden in das Evangelium. Und ich denke auch an Psalm 24. Das singt man oft in der Adventszeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Lasst uns dafür beten, dass wir und dass unsere Gäste bei Jesus Haus und beim Ostergarten, dass sie hier Gottes Gegenwart erleben, dass sie erleben, dass der König hier schon eingezogen ist. Viele von euch werden sich erinnern an die hunderte von Rückmeldungen, die wir vor allen Dingen von Kindern bekommen haben auf den Ostergarten. Und mich haben am meisten berührt diese kleinen Statements in krakeliger Schrift, ich möchte hier wohnen. Hier haben manchmal 5-Jährige, 6-Jährige, 7-Jährige gespürt, dass hier Heimat ist. Und Ich brenne darauf, das zu sehen, und das ist für mich ein guter Grund, viele Stunden reinzukloppen in den Ostergarten. Und es gibt nichts Besseres, als das zu tun. Und das Schöne, das Wunderbare ist, ist auch, Gott gebraucht uns als Menschen, die selbst noch dabei sind, ihre Ketten zu verlieren und ihre Wunden geheilt zu bekommen. Wir sind alle nicht so ganz komplett geheilt und noch nicht ganz komplett befreit, und trotzdem nimmt Gott uns schon mit rein. Und ich ermutige dich, mitzumachen. Du selbst kannst nur entscheiden über deine Ressourcen und wie du sie einsetzt. Du selbst musst gucken, dass du natürlich auch Grenzen ziehst. Es wird mir das Herz brechen, wenn Leute irgendwie sich krank arbeiten in den nächsten Wochen. Du musst das selbst entscheiden, wo und wie du dich einsetzt. Aber ich möchte wirklich Mut machen. Die Kräfte werden kommen, wenn du merkst, wofür du es tust, für was für einen Herrn du es tust. Die Freude wird kommen, wenn dir das neu bewusst wird. Und nächsten Sonntag möchte ich nochmal speziell darüber sprechen, auch mit euch, woher die Kräfte kommen und warum wir voller Zuversicht sein können, dass Gott uns Gelingen geben wird. Wir heißen Andreas Gemeinde, und das ist ein Mission Statement. Andreas war im Johannesevangelium der erste Jünger, der einen anderen zu Jesus geführt hat, und dieser andere war Petrus. Du lädst nicht zu Jesus Haus ein, du lädst nicht zum Ostergarten ein, du führst Menschen zu Jesus. Wir beten. Jesus, danke, dass du ja heute noch zur Welt kommst, im Herzen, im Leben von einzelnen Menschen. Und ich empfinde so, dass auch Leute da sind, für die die ganze Botschaft von Jesus neu ist. Und möchte dir sagen, du kannst, Jesus möchte zur Geburt kommen, zur Welt kommen, in deinem Leben. Du kannst ihn einladen, zu dir kommen, in einem ganz einfachen Gebet. Es geht darum, einfach anzuerkennen, dass wir gebundene Menschen sind und dass wir einen Befreier brauchen. Die Bibel sagt, dass wir sündige Menschen sind und dass wir Vergebung für unsere Schuld brauchen. Und wenn du geständig bist, wenn du sagst, wie ich das auch sage, ich bin ein Sünder und ich brauche einen Erlöser. Es gibt Gebundenheiten in meinem Leben und ich brauche Befreiung. Wenn du das sagst und Jesus einlädst als dein Befreier, dann kommt er und er wird dir die Ketten abnehmen. Er wird deine Gebundenheit lösen. Ich mache dir Mut, in einem ganz einfachen Gebet, stillen Gebet, Jesus einzuladen. Und Jesus, wir laden dich als ganze Gemeinde ein. Nimm Wohnung in diesen Räumen. Wir beten zusammen mit den anderen Allianzgemeinden. Nimm in besonderer Weise Wohnung in der Kuckschen Straße 74 in den nächsten Tagen. Nimm Wohnung in uns als Einzelpersonen. Und wir bitten dich und laden dich ein, zeige dich, offenbare dich Menschen. Wenn wir mit ihnen reden, wenn wir ihnen in die Augen schauen, wenn wir ihren Fragen zuhören, wenn wir selber manchmal ratlos sind, begegne Menschen. Amen. Ich erinnere euch noch an eine Kleinigkeit. Das ist ein kleines Symbol. Ich schätze, so um die 200 Leute haben am 4. Advent und bei der Allianz-Gebetswoche sich so eine kleine Gebetslaterne mitgenommen und da einen Namen draufgeschrieben. Erinnere dich an die Person. Bete für diese Person, bleib dran, lade sie ein zu Jesus' Haus, zum Ostergarten.